Willkommen bei Benoline Talk, deinem Podcast für ehrliche Insights in Training, Wettkampfsport und einen gesunden Lebensstil und auch alles dazwischen und außerhalb dessen.
Wir sind Benny und Caro und wir nehmen dich mit auf eine Reise durch die Themen, die uns so beschäftigen und auch noch vieles mehr.
Hallöchen und schön, dass ihr wieder dabei seid und einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr uns hört.
Je nachdem, wann ihr uns hört. Bei uns ist gerade Abend.
Richtig. Einen Tag verspätet, einfach aus dem Grund, dass wir gestern ein bisschen zeitliche Probleme hatten, aber nichtsdestotrotz immer noch in High Quality, oder?
Super High Quality.
Sehr gut. Lass uns mit dem Ding der Woche starten, weil du freust dich ja schon seit mehreren Stunden darauf, das committen zu können und teilen zu können.
Das jetzt endlich verkünden zu dürfen.
Ja.
Mhm. Das Ding der Woche diese Woche ist, Trommelwirbel, unser Kaiserschmarrn. Unser proteinreicher slash gesunder, also proteinreich ist ja gleichzusetzen mit gesund.
Sonst, heutzutage ja.
Sonst wären die ganzen Produkte im Supermarktregal nicht High Protein. genau, den habe ich gestern mal wieder zum Brunch gemacht. Ein grandioses Rezept, das teile ich jetzt hier an dieser Stelle mit euch. Wer es nicht hört, hat es verpasst. Ihr schnappt euch getrocknete Feigen, getrocknete Datteln und Cashewbruch. Den gibt es im DM, wahrscheinlich auch in anderen Drogeriemärkten, wahrscheinlich auch woanders.
Ja, also einfach nur Cashewkerne, die gebrochen sind.
Richtig, man kann sie auch selbst schneiden, aber ist ja ein Arbeitsschritt zu viel. Dann schneidet man es klein und schmeißt es in die Pfanne und brät es in Butter an. Das ist wichtig, Butter. Dann nehmt ihr euren Lieblings-Eierkuchen-Mix, also selbstgemachten.
Nicht die Fertigpackung?
Bitte nicht die Fertigpackung, richtig. Denn wir hatten letzte Folge das Thema, nicht mehr als 5 Produkte. Bei uns sind da Maniokmehl, manchmal noch Reismehl. Gestern war mal wieder Reismehl mit drin. Eier, Haselnuss, Drink und ein bisschen Honig und Salz sind da drin. Also sind es 5 Produkte? Ich habe nicht mitgezählt. 5 Zutaten?
Ja, ein bisschen. Also,
aber ist ja auch egal, weil wir mixen es ja selbst zusammen. Damit ist es ja hinfällig. Genau. Den rührt ihr an und dann, nachdem das alles so ein bisschen in der Pfanne, die hoffentlich nicht voll aufgedreht ist, nicht volle Hitze ist, ja, Caroline, das, also da brauchst du jetzt hier nicht meinen Namen nennen, ne? Die Röstaromen sind bei dir häufiger da. Ja, dann packt ihr das da quasi mit rein, euren Eierkuchenmix, und dann macht ihr es quasi wie ein Rührei. Damit ist es kein echter Kaiserschmarrn mehr, weil normalerweise Kaiserschmarrn, naja, muss man ja Eiweiß erst aufschlagen und all so ein Zeug. Ist ja viel zu kompliziert, hat ja niemand Zeit für heutzutage. Deswegen haben wir es so gemacht, es ist viel einfacher, schmeckt super geil. Und hat relativ viel Protein, weil wir haben halt einfach 5 Eier, glaube ich, reingemacht in unsere Mini-Pfanne.
Du hast gemacht. Ich
glaube, es waren 5 Eier. Ich möchte sagen 5. Genau. Und dann gab es dazu wunderschönes, tolles Apfel-Mango-Mark. Das und war toll.
Nussmus.
Und Nussmus.
Für die Fette.
Für, hast du dich gerade selbst fett genannt?
Ja, so kann man das auch sagen. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Okay. Ansonsten gab es noch Nachfragen zum Ding der Woche letzte Woche. Da waren es ja bekanntermaßen die Polarlichter. Und Andreas, Shoutout Andreas, hat gefragt, wie das jetzt nochmal genau ist mit dem Sauerstoff und so. Es hat ihn nicht losgelassen. Ich habe jetzt recherchiert.
ChatGPT hat es verraten.
ChatGPT, ja, ich muss zugeben, es war wirklich ChatGPT. Ja, also grüne und rote Polarlichter entstehen, wenn die der elektromagnetische Wind der Sonne mit Sauerstoff kollidiert in der Atmosphäre. Und je nach Höhe sind die dann halt grün oder rot. Die unwahrscheinlichere Variante ist, dass rotes Licht abgegeben wird. Dafür bräuchte es eine geringere Dichte in der Atmosphäre. Dadurch, dass die Dichte aber relativ tief halt ein bisschen höher ist, entstehen die roten Polarlichter ein bisschen höher, weil da die Dichte halt geringer ist. Grüne Polarlichter entstehen halt ein bisschen tiefer, 150 bis 200 Kilometer Höhe waren es, glaube ich.
Bis 180
und ab 200. Ne, 150 waren es. Dazwischen ist gar nichts. Das ist Niemandsland.
Okay,
schön. Und blaue Polarlichter entstehen durch die Kollision mit Stickstoff. Und dann gibt es halt noch Mischformen. Wenn Stickstoff und Sauerstoff zusammenkommen, dann ist es wie im Malkasten. Rot und Blau ergibt Lila.
Krass.
Habe ich mal so gelernt.
Oder Violett.
Ist es das Gleiche? Ist es nicht? Ich weiß es nicht.
Du bist der Künstler von uns beiden.
Ja, ich habe keine Ahnung.
Okay.
Wie immer, ich habe keine Ahnung. Ich erzähle einfach irgendwas.
So wie immer.
Ja. Was war sonst los die Woche, außer Kaiserschmarrn?
Deutschland ist Vize-Europameister geworden.
Im Handball. Im Joggen.
Nee, im Handball. Nach einem nicht so grandiosen, aber doch eigentlich auch grandiosen Finale. Aber
ist es so? Ich als neutraler Zuschauer und vor allem auch höchst anspruchsvoller Zuschauer, wie wir wissen, seitdem wir Tennis geguckt haben.
Dazu müssen wir einwerfen, das war Wimbledon-Finale, eines der besten Finale, also wer Tennis guckt, weiß es.
War es Wimbledon?
Ja, es war Wimbledon.
Okay.
War ein grandioses Spiel und Bennys Antwort oder Frage war nur, der vorher noch nie Tennis geguckt hat, warum treffen die denn so viel daneben? Also ich meine, die trainieren ja nichts anderes. Also die werden ja wohl den Ball dort in das Viereck reinwerfen oder treffen können. Ja.
Nicht so, beeindruckt.
Nee, und so war eben auch sein Anspruch an ein EM-Finale.
Naja, was heißt mein Anspruch an ein EM-Finale? Also für mich als neutralen Zuschauer war relativ schnell klar, dass Deutschland es verlieren wird. Weil die Offensivleistung meiner Meinung nach echt nicht gut war.
Aber die Defensive, ne?
Ja, aber nur Andi Wolf.
Die nächste Brieffreundschaft.
Ja, genau. Ich bitte drum. Du kannst ja mal eine Expertensicht darauf abgeben.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Weil, ja, warum eigentlich? Ist eine gute Frage. Naja, Expertensicht halt, weil ich keine Expertin bin. Ehemals vielleicht.
Naja, aber du hast ja immer noch, also ich würde mir immer noch zutrauen, ein Fußballspiel zu kommentieren. Kannst du dir zutrauen, ein Handballspiel zu kommentieren?
Nee, das war schon eine gute Leistung, muss man einfach so sagen. Man merkt halt einfach, dass man in Deutschland anders mit Drucksituationen umgeht, wie in Dänemark zum Beispiel. Also die haben ja, ich meine, Deutschland hat gegen Serbien verloren in der Vorrunde, musste dann gegen Spanien gewinnen, haben sie gemacht. Und haben eigentlich jedes Spiel in der Hauptrunde so ein Endspiel ungefähr. Und du siehst halt einfach, dass die Dänen sozusagen gegen Frankreich schon ihr Endspiel hatten in der Hauptrunde. Das erste war das. Und die mussten auch alles gewinnen. Und die haben das aber so dominant gemacht, dass das schon sehr beeindruckend war. Und irgendwie ragen da halt einzelne Spieler ganz anders heraus, wie du das zum Beispiel in Deutschland hast. Klar, ein Andi Wolf, muss man einfach sagen, hat ein überragendes Turnier mal wieder gespielt. Aber gerade die jüngere Generation, und da kann man halt so gucken, okay, wir haben Juri Knorr auf Deutschlandseite mit 25 Jahren, dann hast du halt Matthias Gitzel auf der dänischen Seite mit 25, 26 Jahren, die einfach ganz unterschiedlich mit den Drucksituationen umgehen und auch annehmen. Und ich glaube, das ist so eine Typusfrage. Und bei den Dänen hast du halt einfach gesehen, dass es die individuelle Klasse entschieden hat.
Ja.
Also wenn kein Tor gefallen ist, dann ist Gitzel rein, hat ein 1 gegen 1 gemacht und ein Tor gezogen sozusagen. Und Deutschland musste viel, viel mehr über das gemeinsame Spiel kommen.
Wobei seine Quote ja auch nicht so gut war, ne? Also wie viele Tore hat er am Ende? 7?
7 von 11 oder so, ja. Also oder 7 von 12. Also ja, nicht so gut, aber du wirfst halt auch gegen Andi Wolf. Also ne, das muss man ja irgendwie immer so ein bisschen in Relation setzen. Aber er hatte schon bessere, definitiv. Und wenn du dann aber halt so die Deutsche anguckst, dann ist halt so 1, 2 Fehlwürfe und dann wird halt meistens stagniert oder man traut sich nicht mehr so.
Ja, oder man wirft halt aus irgendwelchen Situationen, die halt keine Situationen sind.
Genau. Und von daher glaube ich, dass da einfach noch mehr individuelle Klasse im dänischen Team ist als im deutschen, aber die Deutschen halt extrem über die Mannschaftsleistungen gekommen sind und dass sich halt auch über das Turnier hin super entwickelt hat. So von daher glaube ich, dass man da in den kommenden Jahren schon viel erwarten kann oder hoffen darf. Aber nichtsdestotrotz muss halt individuell da noch ein bisschen was anderes passieren.
Ja. Dann sind wir auch irgendwie schon beim Thema, ne? Also wir hatten uns überlegt, wir machen mal eine Folge über Schulter und Schultersachen. Wie trainiert man Schultern und wie macht man Schultern vielleicht verletzungsresistenter?
Genau, ursprünglich sind wir eigentlich drauf gekommen, ich meine, ich komme ja aus dem Handball, wir wollten es CrossFit-related machen, aber häufig sehen wir ja halt bei Ballsportlern, gerade Handballern, dass sie vorm Spiel dastehen und sozusagen ihre Außenrotation mit einem Terraband machen und davon ausgehen, dass sie dadurch die Schulter aktivieren und stärken.
Wo ja schon die erste Frage steht, muss ein Muskel aktiviert werden oder ist er nicht aktiv? Wird er nicht automatisch einfach vom Nervensystem angesteuert, wenn es gefordert ist?
Ja, so ich glaube, das ist halt so ein kleiner Denkfehler in der heutigen Zeit, weil früher konntest du halt auch nicht sagen zum Löwen, ich muss erstmal meine Waden heben, damit ich loslaufen kann. Also wäre lustig gewesen, aber ja, wir hätten nicht überlebt.
Nee.
Und genauso ist es halt irgendwie im Oberkörper oder in sämtlicher Muskulatur. Ich glaube halt dieser Gedanke, dass wir irgendeinen Muskel aktivieren müssen, spielt aber eine sehr, sehr große Rolle. Also ich meine, du kennst es ja auch aus dem
Coaching. In den Köpfen der Menschen, ja.
Genau. Du kennst es ja auch aus dem Coaching-Kontext.
Ja, es ist ja immer so ein Ding, dass alle im Warm-up irgendwie was erzählen von wegen, wir müssen hier die Glutes aktivieren und wir müssen da die Schulter aktivieren und da das und das aktivieren. Aber das ist ja genau der Punkt. Es muss nicht aktiviert werden.
Nee, ein Muskel ist halt aktiv.
Richtig.
Sobald du ihn beanspruchst.
Ja, also es kann natürlich sein, dass ein Muskel vom Nervensystem nicht so angesteuert wird, wie er vielleicht angesteuert werden sollte, was aber eine generelle Inaktivität wäre und was man nicht mit einer Außenrotation am Band letztendlich aktiviert bekommen würde.
Ja, oder dass du halt eine Fehlstellung hast. Oder eine
Fehlstellung in Anführungsstrichen immer.
Genau. Aber eine andere Muskelgruppe, die der Antagonist ist, die einfach so viel stärker ist, dass ein anderes Zugverhältnis auf dem Muskel ist.
Ja.
Wodurch dann halt zum Beispiel beim Fußball, da haben wir ja das Beispiel schon mal besprochen, dass halt super viele Muskelfaserrisse kommen, weil sie einfach eine Fehlbelastung in der Muskulatur haben.
Ja.
Und in dem Sinne halt eher eine Fehlansteuerung als eine Fehlaktivierung.
Ich weiß nicht, ob es eine Fehlansteuerung ist am Ende des Tages oder ob es einfach auch falsches Training ist und falsche Belastungssteuerung.
Ja, zählt bestimmt mit rein.
Das wird halt ein Riesenthema sein. Am Ende des Tages sind halt Verletzungen entstehen halt auf 1000 verschiedene Arten und Weisen. Der Mensch ist ein dynamisches System und gerade in Spielsportarten wirken so viele Kräfte ein, dass man nicht genau sagen kann, woran es jetzt genau liegt. Man kann halt natürlich educated guesses abgeben, aber das war es dann irgendwie auch.
Ja, das ist ganz spannend. Habe ich heute Morgen noch so einen Podcast zugehört. Da geht es so um Verletzungen und dass halt, ich sag mal, die gleiche Verletzung unterschiedliche Gründe haben kann.
Ja.
Also ne, bei dem einen kann es einfach ein Unglück sein im Spiel, dass man den Wurfarm greift. Oder beim CrossFit, dass man einen Snatch-Pull fängt oder einen Bar-Muscle-Up irgendwie rausrutscht.
Ja.
Und bei dem anderen kann es halt sein, ja, der macht eine PVC-Bewegung oder eine Bewegung mit einem PVC-Stab und der hat aber so viel Stress zu Hause oder auf Arbeit oder privat und das Immunsystem reagiert. Also, weißt du, ich meine, das geht halt nicht nur um die Movement selber oder um die Situation selber, sondern ganz häufig ist halt auch was im Background, was die Leute gar nicht so im Kopf haben.
Ja, also es ist ja nicht mal unbedingt, also jetzt, das sind ja Verletzungen, wovon wir gerade reden, wo ja schon irgendwie extrem viele Subsysteme des Körpers irgendwie ineinander greifen und Einfluss drauf haben. Wenn wir dann noch über Schmerz reden, was ja eigentlich so das Thema der Podcast-Folge sein sollte, so ein bisschen, dann wird es ja nochmal interessanter, weil Schmerz halt immer biopsychosozial ist.
Ja.
Heißt, dann kommen halt noch mehr Systeme dazu, die auch nochmal Einfluss haben. Und dann halt sich hinzustellen und zu sagen, ja, hey, du hast da Schmerzen, weil du das und das nicht richtig machst, ist halt ein bisschen einfach gedacht.
Ja, weil das, also, ne, wie sagst du immer so schön, kompliziert oder...
komplexe Systeme brauchen auch komplexe Lösungen.
Genau.
Ja.
Und so ist es halt, also eine Schulterverletzung oder auch ein Schulterschmerz kommt halt nicht einfach nur, weil man einen Triggerpoint drückt oder geht davon nicht weg.
Ja, wobei das halt auch wieder eine interessante Sache ist, ne? Am Ende des Tages mit jedem Triggerpoint drücken oder mit jedem Rollen, mit einer Faszienrolle, nimmt man halt wieder, also gibt man halt wieder einen Stimulus in das Nervensystem, was halt irgendwas wieder mit dem Körper macht. Man weiß nicht genau, was der Outcome ist, aber man gibt erstmal irgendeinen Input rein. Das ist halt interessant. Natürlich, in vielen Fällen funktioniert es halt irgendwie. Man weiß nicht genau, warum. Rein evidenzbasiert, wenn wir wieder bei dem Thema sind, macht es auch irgendwie keinen Sinn. Aber du hast halt einen Input reingegeben und dein Körper als dynamisches System wird halt diesen Input halt irgendwie verarbeiten.
Definitiv, aber der funktioniert halt nicht bei jedem. Also ich meine,
richtig.
Du hast ja aktuell mehrere Schulterpatienten in PTs, die bei dir sozusagen Reha-Training machen oder ihre Schultermobilität verbessern wollen.
Ja.
Und da ist halt auch egal, also du kannst halt nicht mit jedem das Gleiche machen, weil einfach jeder unterschiedlich reagiert.
Absolut, ja.
Und wenn wir das Beispiel der Schulter nehmen, dann ist es halt einfach so ein komplexes System und Gelenk, was in der Bewegung sozusagen vorhanden ist, wo so viel ineinander greifen muss.
Ja, also allein wenn wir uns die Schulter angucken, die Schulter besteht halt irgendwie, also der Schulterkomplex aus vier Gelenken, wenn man so will. Also es fängt halt irgendwie damit an, dass es ja eigentlich nur eine knöcherne Verbindung gibt zwischen dem axialen Skelett, also Brustkorb, Wirbelsäule und so weiter, und dem angehängten Skelett, also den Arm und Bein. Und da ist die Schulter letztendlich fest. Natürlich gibt es dann halt auch noch ein paar falsche Gelenke, wo auch nochmal was fixiert ist. So. Aber am Ende des Tages müssen halt alle diese vier Gelenke halt immer zusammenspielen. Dann muss der Brustkorb als letztendlich das verbindende Glied so ein bisschen auch noch mit reinspielen. Und dann kommt jetzt irgendjemand an und sagt, hey, deine Problematik in der Schulter, Diagnose X, kommt jetzt daher, dass du, keine Ahnung, nicht genug in Rotation hast.
Ja, schwierig.
Also es ist definitiv schwierig.
Ja, oder ich meine...
Oder noch besser, da kommt dann jemand an und sagt, hey, du musst deine hintere Schulter trainieren, damit das besser wird, damit du aus deiner Fehlhaltung rauskommst. Das ist ja so noch üblicher.
Ja, und da sind wir halt wieder bei dem Punkt der Außenrotation mit Theraband.
Ja.
Also ich sag mal, ne, wir hatten das Beispiel der Handballer zum Beispiel.
Ja.
Das Beispiel der Handballer, ja. das zum Beispiel, noch ein Beispiel. Auf jeden Fall, dass die um die 150 bis 170 Kilo benchpressen.
Ja.
Ich meine, das ist das Doppelte fast ihres Körpergewichts.
Ja.
Und dann stehen sie dort mit einem Theraband, was vielleicht ein Zugmechanismus von 5 bis maximal 10 Kilo, wenn überhaupt nicht mal.
Ja, kommt darauf an, ist ja...
Wie stark du ziehst.
Steigt ja exponentiell.
Genau. Aber du, das heißt, du möchtest 150 Kilo mit 10 Kilo Theraband im maximalen Bereich vielleicht kompensieren oder ausgleichen. Das funktioniert halt nicht.
Ja, zumal die Frage ja besteht, ob Bankdrücken als Bewegung nicht schon genug Bewegung in die Schulter reinbringt, um sowohl Außenrotation als auch Innenrotation zu trainieren. So, du hast halt einen extrem hohen Bewegungsradius eigentlich und musst in diesem Bewegungsradius halt ein Gewicht bewegen. Noch einen besseren Input kannst du eigentlich nicht in die Schulter reingeben.
Aber was glaubst du, warum dann dieser Mythos entsteht, dass man halt den Antagonisten, also in dem Sinne halt die hintere Kette, hintere Schulterkette, trainieren muss? Wie kommt das zustande?
Ich glaube, dass da so ein Fehldenken herrscht, dass ja ein Muskel konzentrisch trainiert wird. Und dieses konzentrische Training, also heißt ja beim Bankdrücken so, man kennt es, man drückt die Hantel von sich weg, in dem Moment wird der Brustmuskel ja kürzer, das ist diese konzentrische Kontraktion. Und dadurch, dass man die ja oft macht, hat man ja dann noch so ein, ja, so ein Gefühl, dass man so ein bisschen vielleicht das nach vorne zieht in dem Moment. Keine Ahnung. Ich habe das nie.
Ich auch nicht.
Ich weiß auch nicht, ob es genau daher kommt am Ende. Aber der Gedanke ist ja, dass der Muskel dann irgendwie aufgrund dieser konzentrischen Kontraktion in der Konzentrik bleibt. Also auch in der Ruheposition dann quasi immer kürzer wird. Dadurch kommen ja dann diese Sätze von wegen, ja, ich bin so verkürzt.
Ja, aber ein Muskel bleibt ja nicht verkürzt.
Richtig, er kehrt ja in seine Ruheposition zurück. Es ist ja nur eine konzentrische Kontraktion, die da stattfindet. Und genauso viel Arbeit findet er auch in der extendierten Position des Muskels statt, wenn man die Hand halt wieder runterlässt und über Full Range arbeitet. Heißt letztendlich, du trainierst ja den Muskel über die volle Länge, also sowohl so kurz, wie er sein kann, als auch im Idealfall so lang, wie er sein kann. Wieso sollte er dann irgendwie seine Position, also seine Ruheposition verändern? Das macht ja gar keinen Sinn.
Ja, ja. Aber es ist halt ein sehr, sehr muskelbasiertes Modell, was dort halt eine Rolle spielt.
Ja, ich glaube, das kommt auch noch so ein bisschen daher, dass alle immer dann denken, ja, die Bodybuilder, die halt irgendwie viel Bankdrücken machen, klassischerweise, die laufen ja immer mit den Schultern so weit vorne rum. Dass das vielleicht andere Gründe hat, fällt niemandem ein.
Aber wie gehst du denn bei dir vor?
Bei mir?
Ja, also nicht bei dir persönlich, sondern bei deinen Petits.
Also das Erste, was man ja irgendwie machen muss, ist ja verstehen, wie die Schulter sich bewegt. Und wie gesagt, es ist halt super komplex. Dementsprechend ist auch für mich ist es so, ich nutze halt irgendwie den Ansatz, dass ich halt weiß, welche Knochen sich oder welche Gelenke sich wie bewegen sollten und versuche halt diese Bewegung wieder herzustellen. Im Fall der Schulter ist es halt so, dass wenn, also so ein übliches Ding im CrossFit ist ja so, ich muss viel über Kopf machen und meine Schulter gibt eigentlich die Beweglichkeit nicht her. Heißt, was passiert ist, dass ich, was man oft sieht zum Beispiel, dann halt in der Lendenwirbelsäule kompensiere und da halt extrem weit überstrecke, so in so ein Hohlkreuz reingehe, um halt mir oben irgendwie die Beweglichkeit zu holen und den Anschein zu erwecken, dass meine Hand, also dass meine Arme über Kopf gehen. Was ja aber, wenn man die Lendenwirbelsäule einmal wieder gerade ausrichten würde, also neutral ausrichten würde, dann überhaupt nicht mehr der Fall ist. Dann hängen die Arme halt irgendwie bei, keine Ahnung, 150, 160 Grad Flexion halt rum. Mhm. Da müssen halt, diese vier Gelenke müssen halt ineinander spielen und einer der wichtigsten Player dabei ist halt das Schulterblatt, weil das muss halt eine Außenrotation, eine Aufwärtsrotation plus ein Posterior Tilt letztendlich, also ein Kippen in den Brustkorb rein letztendlich veranstalten, damit der Arm über Kopf gehen kann bis 180 Grad. Wenn das Schulterblatt sich da nicht richtig bewegen kann, dann wird es schon mal schwierig. Mhm. Und dann ist so mein Ansatz, dass ich mir zuerst mal angucke, wie die Beweglichkeit an sich ist. Also ich gucke mir natürlich halt irgendwie mal in einem Assessment an, wie Außenrotation, Innenrotation, Schulterflexion, also reine Schulterflexion ohne Kompensation letztendlich aussehen. Gucke dann, inwiefern die Atmung vielleicht eine Rolle spielen könnte bei der ganzen Sache, weil der Brustkorb ist halt relativ gut beweglich und relativ gut anpassbar. Heißt letztendlich, man kann über die Atmung da auch einen relativ großen Reiz setzen, was halt viele, glaube ich, einfach nicht sehen.
Ja, ist halt ganz spannend, ne? Weil Thema Atmung ist halt eigentlich so eine Podcast-Folge für sich selber.
Ja.
Weil, ich sag mal, wenn wir überlegen, wie viele Leute bei uns Schulterprobleme haben, dann sind es halt um die 90%.
Irgendwann mal in ihrer CrossFit-Karriere.
Genau.
Ja.
Und ich muss halt beim Thema Atmung immer so an parasympathische Aktivität denken.
Ja.
Und ich meine, in der heutigen, also parasympathisch ist sozusagen unser Entspannungssystem. Ja. So einfach ist es nicht, aber ich sag mal übertrieben. Und die meisten von uns sind ja aber immer gestresst, also ob sie gestresst zum Sport kommen, ich kenne ja einige, die dann 5 Minuten nach Kurs beginnen, noch auf die Fläche rennen und dann ist man halt nicht entspannt und dann will man halt einen Snatch ausmaxen, ja kein Wunder, dass da keine Schulterbeweglichkeit vorhanden ist.
Also es wäre ja auch ungünstig, wenn du im Moment des Sports halt entspannt wärst, Aber man sollte zumindest diesen Switch zwischen Sympathikus und Parasympathikus halt irgendwie stattfinden lassen können.
Ja, damit du halt nicht Dauerspannung hast.
Genau, und dann sind wir halt wieder bei dem Punkt, dass Schmerz halt biopsychosozial ist. Da spielt dann halt das Nervensystem halt eine riesengroße Rolle, ne?
Ja.
Wie der Psychopunkt halt irgendwie schon sagt an der ganzen Sache.
Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut. Genau, und du hast halt mit Atmung halt einfach einen riesen Hebel, um viele Subsysteme des Körpers letztendlich gleichzeitig zu beeinflussen und viel Positives zu machen. Deswegen ist das immer noch so ein Punkt, den ich mir angucke, wie die Atmung aussieht. Bei vielen Leuten sieht man halt so schon, wenn sie vor einem stehen, ja, recht enger Brustkorb oder halt auch ein weiter Brustkorb, der vielleicht nicht nach vorne hin expandieren kann in der Atmung. Man will letztendlich in alle in 360 Grad expandieren können, also zu den Seiten, nach vorne.
Ja.
Wenn da halt irgendwie schon zu sehen ist, dass irgendwas davon nicht funktioniert, dann ist das eigentlich schon immer ein ganz guter Indikator dafür, dass die Schulterbeweglichkeit wahrscheinlich auch nicht so gut sein wird. Ja, genau, dann, wenn mir da halt Sachen auffallen, dann gehe ich halt dahin, dass ich versuche, diese zu verbessern. Also, wenn mir beispielsweise auffällt, dass die Außenrotation schlecht ist, dann versuche ich halt, die Einatmung zu verbessern. Denn Außenrotation ist Einatmung gefördert, also Einatmung fördert Expansion. Expansion ist an Außenrotation gekoppelt. Ja. Genau. Und so ist dann letztendlich mein Ansatz, dass ich mich dann da so ein bisschen letztendlich auch mit verschiedenen Übungen durchteste. Manchmal funktioniert halt einfach die erste Intervention, die man letztendlich wählt, nicht sofort. Da muss man halt gucken, dass man eine andere findet. Und meistens hat man dann am Ende von so einer Stunde Personal Training dann halt einen Ansatz gefunden, einen Hebel, mit dem man halt zum Beispiel eine Außenrotation von, sagen wir mal, 30 Grad auf 70 bis 80 Grad verbessern kann. Und wenn das schon mal gegeben ist, dann kann halt in der Position auch wieder Gewicht reingebracht werden ins Training und dann kann die Position halt wieder beladen werden. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die Gesamtbeweglichkeit der Schulter halt auch besser wird. Also so funktioniert in meinen Augen halt Mobility-Training. Mobility-Training ist in meinen Augen nicht, dass man sich hinlegt und sich dehnt oder sich eine Black Roll irgendwie irgendwo hinpackt und 10 Minuten vor dem Kurs irgendwie umherrollt. Kann man machen.
Bringt halt nicht so viel.
Es gibt halt effizientere Wege.
Genau.
Und die Frage ist sowieso, wie viel man in 10 Minuten davon erreicht. Oder dass man sich von irgendjemand anders an der Stange hängt, irgendwo hindrücken lässt, ist für mich jetzt auch nicht unbedingt Mobility-Training.
Na, ich sag mal, du veränderst ja körperlich nur was, wenn du Last reingibst.
Ja, genau.
Weil es muss halt Adaption stattfinden.
Genau.
Und Black Roll gibst du halt keine Last rein.
Richtig, und wenn du halt vorher, also bevor du die Last reingibst, bewegungsfrei Spielraum wieder freigibst letztendlich, was wir mit der Atmung machen, dann wird halt diese Position halt auch wieder fürs Nervensystem freigeschalten. Heißt letztendlich, das Nervensystem weiß, ich bin da sicher, ich kann mich in dieser Range bewegen und wird die Range dann automatisch auch nutzen, weil der Körper halt irgendwie um Effizienz bemüht ist. Und so funktionieren alle menschlichen Körper. Sie versuchen halt effizient zu arbeiten. Heißt, wenn halt eine Bewegung mit mehr Range of Motion, mit mehr Bewegungsvariabilität zu bewältigen ist, dann wird sie effizienter sein und dementsprechend wird der Körper das auch nutzen.
Aber dann ist ja, also, ja, ergibt total Sinn, aber was würdest du dann alternativ zu Terrabandübungen zum Beispiel empfehlen?
Was ich zum Beispiel super gut finde, also sowieso im Warm-up würde ich halt versuchen, halt irgendwie erstmal die Bewegungsfähigkeit irgendwie herzustellen, halt mit so Atemdrill zum Beispiel. Und dann wäre eine Übung, die halt letztendlich Schulter-Innen- und Außenrotation trainiert, die man halt gut beladen kann, so Armbars, heißt letztendlich, man liegt auf dem Boden, man legt sich so ein bisschen auf die Seite, schiebt aus dem Schulterblatt den Arm raus, Kettlebell ist in der Hand oder ein anderes Gewicht und man rotiert letztendlich die Kettlebell bzw. das Gewicht mit dem Schulterblatt so weit wie möglich rausgeschoben in Innen- und Außenrotation, also den Arm. Ja, genau, ja. Quasi. So, du trainierst halt die Innen- und Außenrotation, hast da relativ viel Range Und du belädst das Ganze noch, also kannst es auch schwer beladen. Für viele Leute, ich mache das ja relativ oft, es ist am Anfang super schwierig, da überhaupt ein Gewicht zu nehmen, weil es halt so wackelig ist. Mhm. Aber man gewöhnt sich ja relativ schnell ran, was ja irgendwie ein Trainingsreiz Adaption. Ist, logisch. Adaption ja. findet statt. Und ich finde, das ist eine ziemlich coole Übung auch für ein Warm-up. Also ich selbst mache es ja im Training, wenn ich jetzt zum Beispiel, letzter Samstag, wir haben die Quali für einen French Throwdown und ich muss schwere Overhead Squats machen. So, mein Warm-up sieht dann halt so aus, dass ich mich an der Wand stelle, die Arme über Kopf reiße und dann tief atme.
Ja.
Natürlich mache ich da auch noch ein paar andere Sachen, das jetzt aber zu erklären würde, glaube ich, so ein bisschen das Ganze hier sprengen. Aber das ist mein Warm-up in dem Fall, weil es mir einfach die Beweglichkeit über Kopf gibt. Und danach geht es dann halt an die Langhantel und ich nutze halt dann die leere Langhantel, um so ein bisschen dann weiter in die Range reinzugehen und das Ganze ein bisschen zu beladen und dann kommt halt dann der schwerere Part, weil dann halt das Gewicht steigt.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass es halt einfach eigentlich so leicht sein könnte, Overhead Mobility zu verbessern.
Ja.
Aber es ist halt so uncool, einfach nur zu atmen.
Ja, es ist halt, das ist glaube ich so der größte Punkt. Das ist halt auch so eine Frage, die ich mir immer im PT stelle. Das ist auch eine Frage, die wir irgendwie relativ oft mal irgendwie diskutieren.
Ja.
Wie viele Leute machen es am Ende noch und wie groß ist dann der Erfolg, wenn die Leute es halt nicht mehr machen?
Ja, also weil ich glaube, wir hatten ja jetzt Samstag zusammen PT und man hat halt Verbesserungen innerhalb von 10 Atemzügen gesehen.
Ja.
Aber die Frage ist halt, okay, ist das Gedächtnis dann noch so groß zu sagen, okay, es ist nur die Atmung, weil das ist ja, es ist so leicht. Also im Endeffekt...
Ja, es fühlt sich nicht an wie Training.
Nee, genau. Und aber andererseits aktiviert es nicht, aber verändert es so viel
ja.
In der Expansion der Brust oder des Brustkorbes.
Ja, und vor allem ja auch nachhaltig. Also es genau. ist ja das Geile daran, du bist extrem selbstwirksam, also kannst es halt einfach jederzeit selbst machen. Ja. Du brauchst keinen Zweiten, der dich irgendwie anfasst und irgendwas an dir drückt und macht und tut, sondern du kannst es komplett selbstständig machen, aber du musst es halt machen. Und ja. ich glaube, es ist halt einfach nicht, also für viele einfach nicht sexy genug, weil sie halt mit Training irgendwas anderes in Verbindung setzen. Und dann legen sie sich halt lieber wieder auf eine Black Roll und legen sich eine Langhantel in die Hände und
versuchen darüber die Brustwirbelsäule
frei zu machen, ja. was am Ende halt darin endet, dass sie eigentlich nur in der Lendenwirbelsäule arbeiten. So.
Ich finde es ganz spannend, weil ich habe gerade auch ein Beispiel im Kopf, wo es um die Veränderung der Herzratenvariabilität geht. Also sie sagt uns ja sozusagen, wie parasympathisch, wie entspannt sind wir, wie gut können wir unser Stresssystem runterfahren und da ist natürlich auch Atmung ein Riesenfaktor.
Ja.
Unter anderem Boxbriefing.
Ja.
Aber für viele ist es halt so, warum soll ich mir abends die 10 Minuten nehmen, um Boxbriefing zu machen? Weil das ist ja viel zu anstrengend. Und die 10 Minuten finden viele nicht in ihrer Routine.
Ja, ich weiß nicht, ob es zu anstrengend ist. Am Ende des Tages ist es ja tiefenentspannt so.
Ja, es ist nicht anstrengend in dem Sinne, aber es ist halt anstrengend, die Zeit dafür zu finden,
ja.
für viele.
Ja.
Und viele finden das halt, überlegen dann halt zweimal, okay, gucke ich jetzt lieber nochmal Netflix oder gucke ich irgendwie auf dem Handy rum oder ja. atme ich halt mal 10 Minuten.
Ja. Ja, oder halt, also am Ende des Tages, da kommt dann halt auch wieder Dehnen irgendwie ins Spiel. Man kann sich halt dehnen und in dem Fall hat es ja auch dann wiederum positive Auswirkungen. Also es gibt ja durchaus auch Punkte an Dehnübungen und an denen oder auf einer Rolle rumrollen, die halt irgendwie berechtigt sind. Wenn du es halt schaffst, dabei zu entspannen, dann ist es ein super Tool.
Zum Runterkommen, ja.
Ja.
Aber nicht um Mobility zu fördern.
Naja, wenn du runterkommst, wirst du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, wenn du parasympathisch wirst, wirst du ja automatisch auch relaxter in deiner Muskulatur, in deinem Muskeltonus.
Das ist eine spannende Überlegung. Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass du das schon bewusst auch machen musst, weil ich sag mal, was wir ja im Training mit Atmung verbinden, ist ja wirklich, dass du in die Expansion des Brustkorbes gehst.
Ja.
Wenn du aber Boxbriefing machst, dann gehst du nicht automatisch.
Nee, du musst halt richtig atmen.
Genau. Und das ist halt, wir haben super viele Bauchatmer. weil es halt einfach immer so gelehrt wird und es macht auch Sinn.
Ja, also wenn ich überlege, 5. Klasse Biounterricht haben wir auch gelernt, dass man immer im Bauch atmen soll.
Richtig, aber wie gesagt, dadurch hast du ja gar nicht mehr die Range of Motion in deinem Brustkorb.
Ja, die Frage, die ich da immer stelle, ist, wie viel Lunge hast du in deinem Bauch?
Ja. Ja.
Am Ende des Tages ist es nicht so viel.
Wenig.
Im Idealfall null.
Hoffentlich.
Ja.
Also, ja. Aber es ist halt, für viele ist es trotzdem der way to go. Und viele können gar nicht mehr in die Lungen atmen, weißt du? Und ich glaube halt gerade, wenn wir dann, das sind ja zwei unterschiedliche Komponenten, was ich meinte, wenn du dann abends Boxbriefing machst und trotzdem nur Bauchatmung hast,
ja,
dann verbesserst du halt keine Beweglichkeit.
Ja, ist halt die Frage, inwiefern Sympathikus und Parasympathikus da eine Rolle spielen. Also ich würde schon sagen, dass du halt irgendwie, dadurch, dass du einfach in den relaxteren State reinkommst, wenn du es schaffst, durch ein Box-Breathing, selbst wenn du halt irgendwie sonst wohin atmest, dann kann es, glaube ich, trotzdem Auswirkungen haben, weil einfach dein Nervensystem mal ein bisschen
unterreguliert wird.
Let it go.
Das muss man dann hören dabei.
Genau, und dementsprechend wird halt auch der Muskeltonus nachlassen. Aber für mich wäre zum Beispiel Dehnen ist nicht so entspannend.
Nee.
Weil es halt so diesen Dehnschmerz gibt. Und alles, was Schmerz verursacht, ist ja wieder ein Stress Signal genau an den Körper, so hey, du hast Stress.
Ja.
Insofern, deswegen sagt man ja auch beim Dehnen, man soll nicht zu sehr da reingehen. Macht schon Sinn.
Ja,
ist aber wieder eine andere Folge.
So viele Themen. Ja, aber das ist ja auch der Punkt, den du meintest, dass halt, ne, wir hatten über Schulterverletzungen gesprochen und wir können ja auch über Schulterschmerzen sprechen und dass eben Schulterschmerzen halt sehr, sehr häufig einfach dem geschuldet, also nicht nur dem geschuldet sind, dass wir uns vielleicht falsch beladen haben, aber eben auch so viele andere Komponenten drumherum sind, die Leute aber nicht sehen.
Richtig.
Also ich meine, ne, die meisten haben dann keine Lust, ihre Atemübungen zu machen, als Beispiel, so rein trainingstechnisch, aber die wenigsten haben noch weniger Lust daran, irgendwas an ihrem Lebensstil zu verändern.
Ja, also es ist ja dann nochmal ein anderes Thema und nochmal ein viel größeres Thema, finde ich.
Ja, weil...
Es ist halt unbequem, ne?
Ja, es ist unbequem und wir können natürlich immer über Schmerzen nur im Sportkontext sprechen. Ich meine, wie viele Menschen haben chronische Schmerzen? Das ist halt nochmal eine ganz andere Komponente.
Ja.
Aber viele denken dann halt, dass Schmerzen entweder nur über Nichtbewegen weggehen, was so ein typisches Bild vom Arzt ist. Ne? Du gehst hin, kriegst ein Impingement diagnostiziert und sagst, erstmal ruhig stellen.
Mach mal eine Pause.
Genau.
Das heißt, war immer so lustig. Mittlerweile denke ich da auch ein bisschen anders drüber, aber unser Physiotherapeut früher beim Fußball hat mal den für mich prägenden Satz in dem Fall gesagt, über einen Mitspieler auch. Ja, der ist immer verletzt und dann macht er aber Pause. So, was würdest du machen, wenn dein Auto kaputt ist? Würdest du dann es einfach abstellen und hoffen, dass es besser wird? Oder würdest du damit zur Werkstatt gehen? So, jetzt denke ich halt ein bisschen anders drüber, weil diesen Vergleich zwischen dem menschlichen Körper und dem Auto ist halt so ein bisschen hinkend, weil der Körper ist ja halt keine Maschine.
Er ist halt ein komplexes System.
Richtig.
Er hat schon recht in seiner Aussage.
Aber an sich, der Kern stimmt halt. Du musst halt irgendwie was machen, damit es besser wird. Das heißt nicht unbedingt, dass du immer sofort zum Arzt gehen musst, weil das ist auch so ein Ding. So, was machst du mit der Diagnose Impingement zum Beispiel?
Ja, das hat halt jeder. Also,
ja, also der Raum, der da oben halt herrscht, halt
ist super eng.
Ist halt einfach eng zwischen Schulterdach und Humerus.
Ja, aber das ist halt, für viele ist es so ein, ich meine, du arbeitest ja eher im Sportkontext, ich eher im psychoemotionalen Kontext mit den Menschen.
Ja.
Und für viele bedeutet halt, dass eine Diagnose, was da ist, woran sie sich festhalten können.
Ja.
Und für viele sind halt Diagnosen so endgültig. Also,
ja, und viele definieren sich dann halt auch über ihre Diagnose. Dann kommen sie an den Kurs und sagen halt, ja, ich kann das ja nicht machen, weil ich habe ein Schulterimpingement.
Ja, okay. Genau, und das ist halt das Problem, wenn wir immer eine Diagnose bekommen.
Ja.
Natürlich gibt es Krankheitsbilder und Verletzungen,
absolut,
keine Frage. Aber wenn es halt ein Bewegungsmechanismus ist oder aufgrund von Bewegung ist,
ja,
dann ist halt eine Diagnose manchmal schwierig.
Ja, zumal ja, also wenn zu mir jemand kommt und sagt, hey, ich habe ein Schulterimpingement oder meine, das ist ja auch so ein Ding, meine Supraspinatussehne ist entzündet, gereizt, keine Ahnung was, solange sie nicht gerissen ist. Also so wirklich schwerwiegende Verletzungen wie ein Riss oder sowas, mal außen vor, dann ist es mir doch aber komplett egal. Weil am Ende des Tages weiß ich, okay, der Mensch hat Probleme mit seiner Schulter, hat da Schmerzen und wir müssen irgendwie daran arbeiten, dass es besser wird. So, ob das jetzt nun diese Sehne ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Weil am Ende des Tages, woher kommt die Diagnose? Kommt sie von einem Physiotherapeuten oder einem Arzt oder so, der halt einfach nur auch von außen drauf geguckt hat und gesagt hat, ja, hier ist eine Supraspinatussehne, weil habe ich schon tausendmal gesehen und der Schmerz deutet darauf hin oder mein Test sagt, dass es das ist. Ja, es kann dann halt in dem Fall auch trotzdem noch tausend anderes sein. Also es gibt halt auch noch andere Muskeln und Sehnen, die da irgendwie in der Schulter rumwabern.
Ja.
Wie gesagt, das ist halt ein super komplexes Gelenksystem. Dementsprechend finde ich es schwierig, halt dann da anzukommen und zu sagen, ja, ist genau das.
Ja, plus, dass du halt nicht weißt, wie lange es schon so ist.
Genau, und wenn du, selbst wenn du mit einem bildgebenden Verfahren da rangehst, sagen wir mal, du hast eine MRT-Diagnose,
ja,
dann ist es immer noch so, ja, und was fangen wir jetzt damit an?
Richtig.
Also am Ende des Tages geht es darum, dass wir die Beweglichkeit wiederherstellen und die dann beladen. Weil dann wird auch das Problem, was du hast, vielleicht mit deiner Supraspinatussehne,
besser,
wird halt auch besser.
Ja, aber wie gesagt, so gehen halt die wenigsten an solche Dinge ran, weil viele verstecken sich dann hinter Diagnosen.
Ja.
Und ich glaube, für viele ist es auch eine Ausrede, dass sie eben nicht daran arbeiten müssen, weil sie sollen ja den Arm ruhig halten.
Ja, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, ja.
Was dann halt auch wieder diese psychosoziale Komponente, emotionale Komponente dahinter auf jeden Fall den Schmerz noch mehr triggern kann.
Ja.
Ja, spannend.
Wenn du dich halt über deine Verletzung definierst, dann wirst du halt immer verletzt bleiben.
Ja. Ja. Das war doch mal ein sinnvoller Satz zum Abschluss.
Oh, wow, ja. Oh, deep. Insofern hoffe ich, dass ihr nach der ganzen Folge und dem Gelaber über Schmerz und so weiter jetzt nicht Schmerzen bekommt, Phantomschmerzen.
Gibt's auch, ja.
Sondern dass ihr vielleicht ein bisschen entspannter mit der Sache umgeht.
Ab und zu mal ein bisschen sinnvoll atmet.
Ja, vielleicht machen wir darüber nochmal eine Folge.
Mhm. Ja, und dann, Benni, was steht nächste Woche an?
Das neue Ding der Woche.
Das neue Ding der Woche? Willst du schon vorgreifen?
Nein, absolut nicht.
Okay.
Es soll ja spannend bleiben.
Sehr gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Wir sagen mal wieder vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Ja, vielen, vielen Dank. Bruno bedankt sich auch.
Linnea und Jago sagen auch vielen Dank. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns gerne. Übernächste Folge wird so ein bisschen Q&A. Wir haben schon ein paar Fragen gesammelt zu den bisherigen Folgen und Thema Schwangerschaft und so.
Ja.
Dann nehmen wir das natürlich gerne mit auf.
Je mehr Fragen, desto besser.
Okay.
Weiß ich nicht. Also wir können dann halt mehrere Folgen draus machen.
Achso, ja, natürlich. Ja, dann schönen Abend euch, schönen Tag.
Guten Start. Schönen Mittag. Bon Appetit.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.